Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Handzeichnung oder KI?
Handzeichnung oder KI besteht für mich keine Frage. Das ist die Zusammenarbeit mit der KI über die Handzeichnung. Also die Handzeichnung verkörpert meine Gedanken. Also ich sitze hier am Tisch, dahinter sind meine Handzeichnungen, darunter auch die Handzeichnungen für die Projekte. Und was ist bei mir auf dem Tisch? Eine Handzeichnung, die ich seit 2 Tagen auf dem Tisch habe. Und diese Handzeichnung habe ich tatsächlich vor 2 Tagen gefertigt, um die Ideen zu erläutern, die ich hoffentlich authentisch in einem der aktuellen Gebäude verkörpern wollte. Die Handzeichnung schließt die KI keinesfalls aus, sondern das ist der Ausdruck von meinem Willen, was ich nicht nur gegenüber der KI, aber auch gegenüber den menschlichen Partnern im Gespräch zum Ausdruck bringe, nämlich, was möchte ich denn im Entwurf oder in dem Gebäude darstellen?
Leichtigkeit oder Monumentalität?
Ich bin kein Architekt, der sich entschlossen hat, mit einer bestimmten Art der Architektur die Orte zu bespielen. Das ist vielleicht ein großer Nachteil von mir, weil meine Häuser sind hoffentlich auf den zweiten Blick erkennbar, aber auf den ersten Blick geben sie nicht den Eindruck des absolut wiedererkennbaren Stils. Dennoch behaupte ich, dass mein Zugang zu Aufgaben sehr eigen und damit stilsicher ist. Ich entwickle immer eine Mise-en-Scène, die im konkreten Ort entweder diesen Ort ergänzt oder diesen Ort neu ausformuliert. Und da ist nicht immer so, dass man die Monumentalität wählen sollte. Genau so ist es nicht immer, dass man die Leichtigkeit wählen sollte. Das heißt, ich entscheide mich für die Antwort, indem ich den Ort neu überdenke und neu überzeichne. Also zeichne in dem Ort, an dem Ort, über den Ort und dadurch versuche ich dahinter zu kommen, soll es etwas kräftiger werden vom Maßstab, also vielleicht am Ende monumentaler, oder soll es etwas verschwinden, weil die charakteristische Seite des Ortes bereits ausreichend stark geprägt ist und man soll sich dementsprechend deutlich zurücknehmen.
Und unser letztes Wortpaar, Perfektion oder Atmosphäre?
Perfektion oder Atmosphäre sind ja auch keine widersprüchlichen Begriffe. Noch vor 15 Jahren oder 20 Jahren wussten wir, dass der Beton perfekt sein muss und die Oberfläche absolut makellos sein muss. Heute lesen wir, dass auch selbst die Befestigungen an der Betonwand in dem neuen Museum von Architekten Zumthor sollen die Spuren tragen. Das heißt, sie muss Patina bekommen, die Wand, damit sie auch erzählt, welche Geschichte hinter dieser neuen Ausstellung sich verbirgt, welche weiteren Befestigungen gab es schon an dieser Wand. Also das heißt, die Perfektion ist immer die Perfektion der Umsetzung eigener Idee, was nicht unbedingt mit der Perfektion der Oberfläche zusammenspielt, sondern die Perfektion der Umsetzung. Das heißt, das, was man sich ausgedacht hat, sollte man versuchen, maximal perfekt, also ideentreu, umzusetzen. Und in dem Moment würde auch die Atmosphäre entstehen. Weil Atmosphäre würde entstehen nicht immer aus der Perfektion, wo jedes Detail zu einem anderen passt und man denkt, was sind das für die Außerirdischen, die dieses dann zusammengestellt haben, sondern durchaus aus dem Gefühl, das haben die Menschen in der Gegenwart gemacht. Die ganz normalen Menschen, die auch nur 2 Hände und 2 Füße haben und nicht außerordentliche und außerirdische Kräfte besitzen. Trotzdem, auch daraus entsteht eine Atmosphäre, entstehen Spuren der Zeit, selbst beim Bau. Wie ich neulich in einem Laden in Mailand gesehen habe, dass die perfekte Möbel neben einer Wand steht, wo noch die Anmerkung von den Bauarbeitern, wo welches Maß sein sollte, das ist alles so stehen geblieben. Also im Grunde Bauzustand und die Perfektion der Möbel, Kunstwerke, die da ausgestellt sind, spielen wunderbar zusammen. Die Idee ist perfekt verstanden, aber die Idee war nicht in der Perfektion der Oberflächen. Also die Atmosphäre auf jeden Fall ja, aber die Atmosphäre als Ergebnis der Perfektion der Umsetzung.
Nicht alles, was trendy erscheint, altert gut. Kaum ein Satz beschreibt die Haltung von Sergei Choban besser. Seine Architektur denkt in Zeiträumen statt in Trends. Sie ist präzise, materialbewusst und geprägt von einem tiefen Interesse daran, wie Gebäude Teil einer Stadt werden und es bleiben können. Im heutigen Jungtalks-Podcast sprechen wir, Diane Slavic und Dr. Uwe Bresan, gemeinsam mit Sergei Choban über nachhaltiges Bauen zwischen Holz, Bestand und Ressourcenschonung, über Materialien, die altern dürfen und über die Frage, warum Dauerhaftigkeit heute vielleicht radikaler ist als permanente Neuerfindung. Es geht um Architektur als Weiterbauen, um Leichtigkeit und Atmosphäre, um das Verhältnis von Bestand und Gegenwart sowie um Gebäude, die mehr sein wollen als nur kurzfristige Bilder. Außerdem sprechen wir über das Museum für Architekturzeichnung, die Handskizze als Denkwerkzeug und die Veränderung des architektonischen Entwerfens im Zeitalter von KI.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite beim heutigen Jungtalks Podcast. Schön, Herr Choban, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Das ehrt mich natürlich außerordentlich.
Gehen wir doch gleich nochmal zurück zum Anfang. Nicht alles, was trendy erscheint, altert gut. Wie baut man denn nun eine Architektur, die gut altert?
Also die einsilbige Antwort gibt's darauf auch nicht.
Schade.
Ja, schade. Wie auch immer, man möchte mal eine Tablette haben, die für alles hilft oder gegen alles schützt. Also ich sag mal so. Erst mal sehr wichtig, dass man eine interessante, charaktervolle Antwort auf den Ort findet und damit eine Mise-en-Scène entweder beeindruckend ergänzt oder neu ersetzt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil damit schafft man die Rhythmen, schafft man die Grundproportionen, Grundverhältnisse zwischen geschlossenen und offenen Teilen des Gebäudes oder der Gebäude, der öffentlichen Oberfläche, der Nutzungsmischung, die über Jahre bestehen können. Und vielleicht ein oder anderes Detail altert dann doch nicht so gut. Aber die Grundsatzentscheidung, die Offenheit des öffentlichen Erdgeschosses, freundliche Dialog zwischen den Bewohnern oder Besuchern und der erdgeschossigen Fassade, die immer offen ist, keine geschlossenen Flächen hat, keine abweisenden Flächen hat. Dann grundsätzliche Maßstäblichkeit des gesamten Gebäudes, was den Maßstab entweder gar nicht bricht oder wenn bricht, dann bewusst, um neuen Charakter zu setzen. Rhythmus der Fassade, der in sich den Raum prägt und dem Raum schöne, neue Ordnung gibt. Das alles ist noch sehr materialunabhängig. Und dennoch sind diese Entscheidungen enorm wichtig. Im zweiten Schritt natürlich die Materialität. Das Material sollte gut altern. Das altert normalerweise gut durch die Oberfläche und aber auch durch die Art und Weise der Gliederung des Materials, der Gliederung des Baukörpers, sodass Patina sich würdig absetzt. Das ist mir auch bei weitem nicht immer gelungen, muss man sagen. Und da fahre ich an meinen Gebäuden vorbei und schäme mich und sage, oh, da hätte man jetzt anders entscheiden sollen. Aber es gibt schon auch ein paar Beispiele, wo das gelungen ist. Und da freue ich mich drüber. Aber vor allem natürlich manchmal zu spektakuläre Form, zu sehr augenblickliche Entscheidung führt dazu, dass das Gebäude erstmal besticht. Aber dann über die Jahre wird die Form, wird dieser Mono-Ausdruck als langweilig oder unschön ins Alter gekommen, empfunden. Da muss man immer sich irgendwo in die Position der Leute stellen, die in der Zukunft leben, also in der nahen Zukunft, in 20 Jahren vielleicht, 30 Jahren, 40 Jahren, und sich fragen, wird das denn noch so empfunden, so wow-effektmäßig empfunden, wie es vielleicht heute empfunden wurde? So ein Gebäude könnte auch nicht so gut altern, weil dieser Wow-Effekt auf zukunftsfristige Erscheinung ausgelegt ist.
Was ich ja spannend finde, das machen ja wenige Architekten, die dann mal sagen, ja, da sind vielleicht auch Sachen mal missglückt, wie Sie das gerade ausgedrückt haben. Es kann jetzt nicht alles gelingen, aber was würden Sie sagen, wie würden Sie den Anteil einschätzen von gelungenen und nicht gelungenen Arbeiten in Ihrem Werk?
Das kann ich schwer sagen. Also gerade so das Problem, das Altern der Oberflächen, das Altern der Gebäudeteile, auch wenn das Gebäude in der Grundform aus meiner Sicht gelungen ist, in der Gliederung gelungen ist, aber das Material zum Beispiel falsch gewählt worden, sowas kann passieren, leider. Und das sieht man danach mit nicht so viel Freude. Wenn man von den Proportionen spricht, ich weiß es nicht. Ich hoffe, wenn so die Hälfte gelingt, das ist schon mal ein sehr, sehr großer Satz, der dann gelingt. Aber das müssen die anderen Menschen auch sagen. Vielleicht bei einem oder anderen fällt das nicht so auf, was für mich als misslungen verstanden wird. Vielleicht dem anderen kommt das so nicht vor. Aber ich denke, keiner kann davon reden, dass alles, was mal so angedacht wurde, dann auch gleichzeitig gelungen ist.
Wir sprechen in der Architektur seit Jahren über das Thema Nachhaltigkeit, aus den unterschiedlichsten Perspektiven betrachtet. Ist für Sie gutes Altern ein wichtiger Teil der Nachhaltigkeit?
Ja, selbstverständlich. Das gute Altern ist eine absolut wichtige Seite der Nachhaltigkeit. Vor allem pflegungsarmes Altern. Dass man wirklich wenig pflegen sollte, die Fassade. Weil natürlich, es gibt Fassaden, wenn die ausreichend gepflegt werden, altern sie vielleicht nicht schlecht. Das heißt, sie altern gar nicht, weil man die immer glänzend macht wie so ein Auto. Aber das Haus ist nicht ein Auto. Das altert nun mal natürlich. Und wir sehen ja, wie heute häufig namenslosen Architekten erstellten Bauten von der Gründerzeit, was für eine zum Teil schreckliche Zeit haben sie überdauert und mit welcher Würde haben sie dieses Überdauern getragen. Davon können unsere Häuser natürlich nur träumen, muss man ehrlich sagen. Das ist ein wesentlicher Teil der Nachhaltigkeit. Das nenne ich seelische Nachhaltigkeit. Das kann sein, dass das Gebäude sogar noch gut gepflegt wird und gut alles abgerieben wird, was da irgendwie draufkommt. Aber trotzdem, man merkt zum Beispiel, dass die Grundform nicht mehr so aktuell erscheint, weil sie mal zu scharf auf Wow-Effekt ausgedacht wurde. Und dann altert das so ein Gebäude vielleicht auch nicht so toll. Also das ist ein ganz wesentlicher Teil. Das Gebäude soll möglichst ohne großartige Pflege lange stehen, lange uns freuen und sehr gut umnutzbar sein. Auch die Profile der Räume, die Verhältnisse, die Proportionen der Räume sollen so sein, dass sie für unterschiedliche Nutzungen passend sind. Weil wenn sie nicht passend sind, das Gebäude vielleicht von außen ganz passabel, aber wenn innen nur eine bestimmte Nutzung unterzubringen ist und die ist dann nicht zu verändern, zum Beispiel aus einem Hotel kann nicht wieder ein Büro sein, aus einem Büro kann nicht ein Hotel werden, aus beiden kann nicht wohnen oder einfach wohnen werden und noch viele, viele andere Möglichkeiten des Nutzens. Vielleicht eine Stiftung zum Ausstellen der Kunst oder auch ein Dienstleistungsbetrieb. Wenn das dann in der Flexibilität nicht möglich ist, können die Gebäude natürlich heutige, aber auch schon immer in den letzten 150 Jahren sehr anspruchsvolle Veränderungen können sie gar nicht durchstehen, weil sie einfach dann zu ganz schwierigem Fall werden. Vielleicht sind sie noch von außen ganz schön, aber innen ist nur eine bestimmte Nutzung oder bestimmte zwei Nutzungen unterzubringen und das ist eben zu wenig für die Zeit, wo sehr viele Nutzungen sich massiv verändern. Alleine die Covid-Zeit, was hat sie dann mit Büroarbeitsplätzen gemacht, wo Homeoffice und so wie wir uns unterhalten, im Zoom, noch vor 6 Jahren oder 7 Jahren wäre es so gewesen, wäre ich natürlich zu Ihnen mit Freude gekommen oder Sie wären zu mir vielleicht mit weniger Freude gekommen, ich weiß es nicht, aber wir wären zueinander gekommen.
Lassen Sie uns gerne über 2 Ihrer Projekte sprechen. Wir haben einmal das Edge Südkreuz oder das Dockyard. Wir haben jetzt über Nachhaltigkeit gesprochen, wir haben über Ästhetik gesprochen, Materialitäten. Wenn ich das richtig gelesen hatte, wurde das Edge Südkreuz 2022 von der DGNB als das nachhaltigste Gebäude ausgezeichnet. War das damals Ihr Ziel oder wie wichtig war Ihnen auch diese Wahrnehmung, diese Auszeichnung?
Doch, also das war schon nicht nur mein Ziel, sondern das Ziel vom Gesamtteam, Kuhn van Ostrom, der Gründer von Edge, das gesamte Projektteam, das war uns schon sehr wichtig, natürlich. Warum war das uns wichtig? Nicht alleine das Nutzen vom Holz, sondern die Frage zu beantworten, durch welche Eigenschaften wird dann das Gebäude wirklich ernsthaft nachhaltig. Zum Beispiel war uns relativ bald klar, dass wenn man überall Holz nutzen würde, würde man zwar wahrscheinlich sehr nachhaltiges Material damit verbrauchen, aber man würde Gewichte schaffen, man würde Querschnitte schaffen, die bei Weitem größer und gewaltiger sind, als mit einem anderen Material zum Beispiel es ermöglicht wird. Deswegen haben wir Stahltrebenhäuser sozusagen schwingen lassen, wir haben das leichte Foliendach überspannt mit der tragenden Konstruktion nicht nur aus Holz, sondern auch aus Metallröhren. Wir haben eigentlich die Frage so beantwortet, wie ich auch heute noch absolut richtig finde, ein leichtes Gebäude, was so wenig Material wie möglich verbraucht, unabhängig davon, was für ein Material das ist. Erstmal so wenig wie möglich. So wenig wie möglich Gewicht schafft, was dann so wenig wie möglich auf die Bodenplatte lastet. So wenig wie möglich Lasten auf den Rohbau abgibt. Wenn man so ein Gebäude schafft, ist man schon mal nachhaltig. Sehr nachhaltig, weil man damit wenig Energie verbraucht bei der Herstellung von weniger Materialien und dass man weniger Gewicht schafft, um mit den anderen Gebäudeteilen dieses Gewicht aufzunehmen. Und das ist genau, was wir dort gemacht haben und was auch ich nach wie vor unglaublich nachhaltig finde. Wenn ich da mal so digital heutzutage den Screen aufschlage und schaue dort Bilder und lese, oh, das ist ein sehr nachhaltiges Gebäude und das besteht aus 1000 Konsolen, das ist total wild, hat unglaublich viel Oberfläche. Oh, denke ich, ist ja toll. Dann in diesem Gebäude sollte ganzes Jahr rum Außenklima so sein wie das Innenklima. Immer noch dann sind die Lasten auf die Grundbauteile sind schon enorm, sind schon außergewöhnlich. Aber da kommt es noch erschwerend dazu, dass man mit einem harten Klima, sehr heiß oder sehr kalt, zu kämpfen hat. Wir brauchen mit der Natur nicht zu kämpfen, aber irgendwo, wenn draußen kalt ist, müssen wir uns schützen. Irgendwo, wenn es draußen so angenehm warm ist, ich liebe Wärme, aber nicht alle lieben vielleicht Wärme, wie heute in Berlin, Gott sei Dank ist, dann muss man davon sich auch schützen. Dann sollte im Raum nicht genauso warm sein, wenn man arbeitet. Und da kommt die Antwort eigentlich relativ schnell. Die Gebäudehülle muss optimal, sparsam und möglichst zurückhaltend sein. Genauso wie wir uns, sag ich mal, im Winter kleiden. Wir kleiden uns im Winter nicht, dass wir alles aufmachen, sondern wir versuchen uns schon so zu schließen und zu sagen, okay, man hat so eine Oberfläche geschaffen, dass die Kälte nicht überall durchkommt. So genau muss auch Gebäude dargestellt sein. Es muss natürlich eine elegante äußere Erscheinung gewählt werden, aber beim Beibehalten der sparsamen Außenerscheinung, ohne dass man großartig irgendwo unnötige Oberflächen schafft, die von Kälte oder Wärme dann angegriffen werden und die dann im Inneren des Gebäudes abgemildert werden müssen. Auf der anderen Seite, wenn man ins Gebäude kommt, ich habe sogar so eine Zeichnung gemacht, Pragmatik versus Unpragmatik. Außen ist das Gebäude recht ruhig, rechtwinklig und innen ist das Gebäude unglaublich interessant vom Raum her, auch unglaublich expressiv. Weil im Inneren, gerade so beim Atrium, hat man die Oberfläche oben geschlossen und man befindet sich in einem Raum, der von vornherein nicht kalt und nicht super warm sein darf. Dafür ist eben dieser Abschluss, dieser räumliche Abschluss darüber schon mal geschaffen. Und da kann man also ganz interessante Zusammenhänge schaffen, also Mise-en-Szenen schaffen innerhalb des Gebäudes, wo die Menschen sich austauschen, wo sie miteinander sprechen, Kaffee trinken. Die Geschosse werden auf spannende Art und Weise verbunden. Und so funktioniert Edge Südkreuz. Außen recht pragmatisch, aber mit entsprechender Offenheit der großen Terrasse, des großen zweigeschossigen langen Einganges, Aber wenn man reinkommt, entsteht sehr, sehr interessanter, hoffe ich, Zusammenhang von den Innenräumen, die sehr freundlich wirken, sehr interessant aus meiner Sicht wirken, das Thema Holz ganz besonders zum Ausdruck bringen. Und so geht es weiter bis in die Räume, wo das Holz natürlich zum Hauptdarsteller des Innenraumes wird. Das heißt, es ist nicht nur ein Gebäude, wo man am Ende gedacht hat, oh, und jetzt müssen wir noch nachhaltig werden, sondern wo man von vornherein über die Leichtigkeit und dieses Prinzip Pragmatik versus Anpragmatik hat man die Vorgänge geschaffen, die dann zu diesem recht hohen DGNB-Wert 85,4 von 100 also geführt haben. Und das ist ein tatsächlich zu dem Zeitpunkt des Beurteilens der höchste Wert gewesen. Und damit war eben das nachhaltigste Gebäude. Ja.
Wir haben heute so einen ganzen Strauß an Themen, was natürlich durch die Zeit auch bedingt ist, dass wir heute über viele Sachen reden müssen. Und da kommt jetzt natürlich wieder so ein Schlagwort, das ist der Bestand, der Umgang mit dem Bestand, Gebäudebestand, also das städtische Ensemble zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch ihr Werk. Was kann denn Bestand, was Neubau eigentlich nicht kann?
Naja, der Bestand ist schon mal da. Und vielleicht könnte der neue Bau genau das gleiche oder mehr, aber einer steht schon da. Das ist ja das Hauptproblem. Man hat schon sehr viel Energie verbraucht, um dieses Gebäude mal herzustellen. Aber dann entsteht auch eine, sag mal, Erfahrung über die Zeit, dass dieses Gebäude schon mal da ist. Das heißt, der Ort bleibt in Erinnerung, nicht zuletzt durch dieses Gebäude. Denn es geht hier im Grunde um die seelische Erinnerung. Es geht darum, dass man den Ort nicht ständig verändern sollte und ständig neu erfinden sollte. Und es geht darum, dass man tatsächlich dieses Gebäude energetisch halten sollte, damit man die Energie nicht wieder wegschmeißt, die man dafür gebraucht hat, um dieses Gebäude mal herzustellen, weil die Energie ist ja irgendwo insgesamt im Raum da. Egal, ob sie dann vor 50 oder vor 100 Jahren aufgewendet wurde oder vor 20 oder gestern. Deswegen, es geht hier einfach darum, dass man die Erinnerung an den Ort nicht über den Bord schmeißt und dass man die Energie fürs Herstellen des Gebäudes behält und nicht auch sie über den Bord schmeißt. Darum geht's.
Und warum ist dann Weiterbauen aber immer noch so schwierig und so viel schwieriger als Neubauen?
Weiterbauen ist tatsächlich insofern schwieriger, weil man die anderen Technologien erstmal sich teilweise aneignen müsste. Andere Konstruktionen wurden zum Beispiel vor 60, 70 Jahren angewendet. Dadurch entsteht die Notwendigkeit der Anpassung. Auch baurechtlich sollte die Notwendigkeit der Anpassung bestehen. Das ist im Denkmalschutz wie nicht im Denkmalschutz sehr wichtig. Das ist dann erfinderischer, wie man mit so einem Bau umgeht, bevor man das so einfach wegreißt und sagt, okay, wir wissen heute, wie es geht und wir bauen heute so, wie wir immer das machen. Das ist erstmal einfacher, ist aber, wie gesagt, für den Ort vernichtend, für die Energie vernichtend, aber auch für uns selbst vernichtend, weil unsere Nachfolger, die werden mit uns genauso umgehen. Daran muss man auch denken. Sie werden auch kommen und sagen, oh, das waren diejenigen, die alles platt gemacht haben, die machen wir auch platt, weil so baut man heute auch nicht mehr. Und das ist die Situation, die auf der anderen Waagschale liegt und eigentlich überwiegen muss.
Wir kommen noch zu einem weiteren Thema, was ich in der Einleitung angesprochen habe. Sie haben 2009 die Choban Foundation gegründet und beschäftigen sich eben parallel zu Ihrer Arbeit seit vielen, vielen Jahren intensiv mit Architekturzeichnungen und haben 2013 sogar ein eigenes Museum dafür gegründet. Das Museum für Architekturzeichnung in Berlin, was, glaube ich, viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen bereits kennen und besucht haben. Verraten Sie uns, warum Ihnen dieses Thema so wichtig war.
Wie ich schon gesagt habe am Anfang unseres Gespräches, ich finde Zeichnen, das ist eigentlich unser Denken. Das ist unser Ausdruck. Ich könnte heute mit Ihnen nicht reden, sondern immer wieder eine Zeichnung machen. Das mache ich häufig im Gespräch, in so einem Gespräch, und sagen, so muss man das machen. Und jemand anderer auf der anderen Seite vom Screen würde Screenshot machen und sagen, okay, so machen wir das. Oder ich schicke dann parallel per WhatsApp oder per E-Mail eine Skizze und sage, ich habe das genau gerade jetzt mit meinen Worten so gemeint. Weil häufig, wenn du mit den Worten versuchst, was zu erklären, dann denkst du, du hast alles perfekt erklärt. Und alle, die am Gespräch teilgenommen haben, haben was anderes verstanden. Und zwar jeder was anderes anders. Und wenn man zeichnet, ist diese Wahrscheinlichkeit deutlich um die Welten geringer. Und deswegen, denke ich, habe ich mit Freude das Zeichnen gelernt. Ich habe es natürlich weitergelernt, indem ich heute viele Ausstellungen von meinen Zeichnungen habe, weltweit. Jetzt habe ich 2 Einladungen für Buenos Aires Ende dieses Jahres, für Ahmedabad Januar nächsten Jahres. Es sind namhafte Orte, namhafte Unis, die die Zeichnungen ausstellen wollen, weil sie sich sagen und mir sagen, es ist eigentlich ganz schön, sowas auszustellen, um zu zeigen, mit der gezeichneten Sprache kann man die Werte erklären, kann man die Werte vermitteln. Wenn ich gemerkt habe, dass das irgendwo auch für die anderen bestimmten Wert darstellt, habe ich angefangen, noch mehr zu zeichnen. Ich zeichne heute mehr, als ich vielleicht vor 20 Jahren das gemacht habe.
Tatsächlich?
Ja, absolut. Ich zeichne heute viel, viel mehr, als ich vor 20, 30 Jahren gemacht habe. Vor 20, 30 Jahren waren wir alle so computerbegeistert. Ach, die Zeichnung, die stirbt ab. Ich erinnere mich an die Bauern, die gesagt haben, was kommst du mit deiner Handzeichnung? Bist du eigentlich so aus dem 18. Jahrhundert? Wir wollen ein fortschrittliches Gebäude haben, mach dein Rendering. Das war so, sag mal, vor 26 Jahren. Und heute sagen sie so ganz gelangweilt, oh, da kommst du wieder mit Renderings, alle kommen mit Renderings, kannst du nicht was Besonderes, kannst du nicht vielleicht eine Handzeichnung machen, sogar mir schenken, dass ich mal sehe, was der Gedanke eines Architekten war. Es geht darum, dass die Zeichnung von sich aus besticht. Als Ausdruck des Denkens, aber auch als eigenständige, ja, ich behaupte mal, Kunstwerk.
Heute kann man quasi mit einer KI, mit so ein paar Anweisungen auch schon perfekte Bilder generieren. Und das also in einer ähnlichen Geschwindigkeit wie so eine Handskizze. Was ist der Unterschied?
Das stimmt genau nicht, was Sie sagen. Versuchen Sie mal mit Worten der KI darzulegen und erklären, was sie dann machen soll. Sie macht genau was anderes. Weil sie auch, wie im Gespräch mit Worten, immer alles anders verstanden hat. Und da kommen 1000 Alternativen und alle sind irgendwie gut, aber trotzdem hässlich. Und dann fängt man an, da machen sich hier links runter und rechts hoch. Wenn ich eine Handzeichnung mache, wie die, die ich Ihnen eben gerade hier gezeigt habe, so, dann packe ich hier die KI rüber und mein Mitarbeiter, nicht mal ich selbst, schreibt, machen Sie doch einfach so wie auf diese Zeichnung. Und Sie glauben oder nicht, diese Zeichnung habe ich in einer Stunde gemacht. KI macht dann in 10 Minuten danach. Und in Stunde 10 Minuten habe ich sofort das Bild, was ich weiter zeigen kann. Das erreichen Sie mit Worten unmöglich. Vollkommen unmöglich. Weil die Präzision Ihres Befehls einfach gar nicht so scharf ist. Lassen Sie mich dieses Bild erklären. Ja, lieber KI, mach mal hier so ausreichend breite Straße. Was ist ausreichend breit? 100 Meter, 40 Meter, 20 Meter? Für Ameise breit oder für wen breit? Machen Sie da Häuser zwischen 3 und 5 Geschossen mit geneigten Dächern, ein paar Menschen vorne, die Fassade soll aus Putz sein, bei uns aus Stein sein, die Ecken abgerundet, so in etwa. Sie kriegen einen Haufen Sachen, eine hässlicher als die andere. Wie lange soll ich dann beschreiben, was ich will? Zeichnen ist schneller. Also insofern ist es nicht so, dass man sagt, lieber KI, ich gehe jetzt so Kaffee trinken und ich komme da eine halbe Stunde und du hast doch bestimmt das, was ich will. Kaffee ja, aber das, was ich will, nein. Das sage ich Ihnen schon jetzt. Und das sage ich nicht, weil ich davon träume, sondern weil wir das alles ausprobiert haben. Ich habe das wirklich auf parallele Schienen gesetzt. Ich habe gesagt, ich zeichne, was ich will. KI macht das. Und der andere sagt, ich beschreibe, was ich will und KI macht das. Ich habe mit eigenen Mitarbeitern so eine kurzes KI-konformes Gespräch geführt und gesagt, lass uns doch einfach die Dinge darstellen. Es kann nicht unbedingt Handzeichnung sein. Einer weiß es nicht, wie es geht, dann mach mal schnell ein SketchUp-Modell oder mach SketchUp-Modell mit Referenzen. Aber das Auge, auch das Auge von der KI, empfindet nun mal besser, was du brauchst, als ein Ohr.
Arbeiten Sie denn mit einer eigenen KI?
Nein, das tue ich nicht. Wir nutzen die KIs, die da sind. Das macht auch hier ein spezielles Team. Ist jetzt alles recht jung, aber ich habe tatsächlich 1-2 Vorträge sogar darüber gehalten, dass ich gezeigt habe, das sind meine Skizzen oder Zeichnungen Fantasien wie ganz konkrete Zeichnungen. Und das ist als erster Versuch daraus entstanden. Das ist faszinierend. Das ist wirklich faszinierend, wie nah dran das ist. Weil die Vorlage schon so genau ist. Und die ist genau nicht, weil ich da eine Woche lang mich rumgequält habe, sondern das sind so prognosierbare Zeiträume. Wie gesagt, eine Stunde, anderthalb Stunden. Das ist kein Problem.
Ich finde das hochinteressant, diesen Einblick, und bedanke mich an dieser Stelle eigentlich auch schon für diese Offenheit und dann trotzdem aber diesen Vorteil der Handskizze so präzise und genau erklären zu können, fand ich ein ganz schönes Statement. Und wer unsere Sendung kennt, der weiß eigentlich auch, dass wir zum Schluss immer so eine persönliche Frage noch stellen. Welches Gebäude von heute, welche Ideen von heute in der Architektur werden in 100 Jahren noch relevant sein?
Oh, das kann man schwer sagen. Das kann man sehr schwer sagen. Ich würde auch nicht wagen, das zu sagen. Ich meine, wer hätte dran gedacht, dass diese Industriebauten, die damals absolute Zwergbauten waren, diese endlose Brauereien hier in Berlin, die Industriehallen, die einfach aus dem bloßen Mauerwerk in so einen neogotischen, neoromanischen Stile da so hingebaut worden sind, die wunderbaren Arsenale-Hallen in Venedig, dass sie so viel Zuspruch finden, dass sie also die Orte für Kunst, die Orte für die größten Darstellungen unserer Errungenschaften sein werden. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich glaube, ehrlich gesagt, am Ende sollen wir alle zusehen, dass die Natur um uns herum immer noch der Ort sein wird, was wir ansehen und davon beglückt werden. Also ich glaube, unsere heile Bestrebungen müssen dahin gehen, dass wir mit allen unseren Bauaktivitäten nicht unsere Erde aus dem Auge verlieren, also die uns umgebende Natur. Nicht umsonst werden die Häuser irgendwie immer grüner. Ich bin natürlich gewisser Skeptiker, wo ich sage, okay, ich denke schon, Haus ist Haus, Landschaft ist Landschaft. Und dass die heutigen Häuser häufig wie die Landschaften aussehen, okay. Aber im Endeffekt, also wir müssen zusehen, dass wir durch die wie noch nie umfangreiche Bauaktivität unsere tatsächliche Umwelt nicht verlieren und das, was wir machen, eben so dauerhaft im Nutzen wie möglich wird. Und da sind die Industriebauten vor 130 Jahren uns ein sehr, sehr großes Vorbild. Welches Vorbild könnte aus heutiger Sicht das sein? Kann ich nicht sagen. Alles vergeht unheimlich schnell. Ich würde auch nicht sagen, dass die Wohnungsbauten, die schon dauerhafter sind, weil da wohnen die Menschen und die Kinder und Enkelkinder dieser Menschen werden da hoffentlich wohnen. Ob das wirklich die Wohnhäuser sind, ob das wirklich die Fassaden sind in ihrer Schichtigkeit, in ihrem Gott, wer mit dem Verbundsystem. Ja, ob das wirklich so dauerhaft ist, also das müssen wir alle noch sehen. Aber ich würde sagen, wenn wir im Auge halten, dass die unscheinbarsten Bauten vor 120 Jahren die nützlichsten und die attraktivsten und die, sage ich mal, ästhetischsten von heutiger Zeit sein werden, dann wissen wir, wie die Werte sich umdrehen. Da müssen wir auch hinkommen, dass wir in unseren Bestreben nicht zu spektakulär denken, sondern eher so denken, dass die wertvollen Hüllen unterschiedlich nutzbar geschaffen werden. Mit einer beständigen, gut alternden Oberfläche, mit einem vielfältig und vielschichtig nutzbaren Raum. Ob wir da heute sind oder leben noch in der Zeit, wo wir viel zu schnelllebige Beispiele schaffen, das weiß ich nicht. Womöglich, wie ich das zweite genannt habe. Und da müssen wir noch zu dieser Typologie finden. Aber das ist auf jeden Fall der Vorgang, von dem ich sehr viel halten würde. Bei der Beibehaltung der Natur als des wesentlichsten Wertes, was wir überhaupt im Leben haben.
Dieses Plädoyer quasi, dass wir vielleicht die Energie auch in den Erhalt der Natur stecken können, kann ich teilen. Und in diesem Sinne sage ich ganz herzlichen Dank auch für dieses Schlusswort und danke für Ihre Zeit, dass Sie ein paar Einblicke in Ihr Denken und in Ihre Arbeit gegeben haben. Und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sage ich bis zur nächsten Folge des Jung Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.